Podcast for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Frank Krause und ich bin Seniorpartner bei der Staufen AG. Begleiten Sie mich in den kommenden Folgen auf meinem Weg durch den Themendschungel, welcher mir in meinem Berateralltag begegnet, und lassen Sie sich in den nächsten Minuten durch mich anregen, Ihr Verständnis zu ausgesuchten Fragestellungen zu überprüfen. Ich lade Sie dazu ein, mit mir gemeinsam über aktuelle Begriffe, Themen und Ideen nachzudenken. Metaphorisch gesprochen, den Wald und seine Bäume erkennen. Das ist das Ziel der Podcast-Reihe. In den beiden vergangenen Episoden beleuchtete ich einige ausgesuchte gegensätzliche Anforderungen an Führung und reflektierte Ansätze, wie mit ihnen umgegangen werden sollte. In dieser Episode mache ich mir Gedanken zu der Frage: Ist Komplexität unser Schicksal? Von kaum einer Eigenschaft, vor allem von ihrer Zunahme, ist so häufig in Veröffentlichungen zu lesen und in Vorträgen zu hören wie von der Komplexität. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine sehr geehrten Zuhörer, aber ich treffe in letzter Zeit immer öfter auf Menschen, die mir entweder resignierend vermitteln, dass man die Zunahme von Komplexität sowieso nicht aufhalten könne, man füge sich am besten in sein Schicksal, oder mich mit leicht aggressivem Unterton dazu auffordern, nun endlich etwas gegen die Zunahme zu unternehmen. Sie sei ja manageable. Wir, wer immer das in dem Moment auch sei, seien alle dazu aufgerufen, uns möglichst schnell um die Beherrschung von Komplexität zu kümmern. Nur die permanente Reduktion, das Managen von Komplexität, sei der Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Erkennen Sie die Situation wieder? Oft erwischen einen solche Aussagen in einem unvorbereiteten Moment. Hier haben wir jetzt gemeinsam die Gelegenheit, etwas länger über unsere Antworten nachzudenken. Bevor wir also zum kollektiven Sturm gegen die Komplexität aufrufen, fragen wir uns zuerst: Was ist eigentlich Komplexität und welche Bedrohung geht von ihr aus? Gespräche, in denen schicksalhaft zum Thema Komplexität debattiert wird, machen mich zuweilen ärgerlich, nämlich immer dann, wenn ich den Eindruck gewinne, dass mich mein Gegenüber möglicherweise manipulieren will und mich für den Zustand verantwortlich machen möchte, der mir als bedrohlich illustriert wird. Aber gehen wir es strukturiert an und denken zuerst einmal über das Wort Komplexität an sich nach. Allein die Vielfalt der Definitionen, die mir bei meiner Recherche zum Begriff begegneten, festigte meine Vermutung, dass nicht wenige, die ihn benutzen, nicht so genau wissen können, wovon sie reden. Ausgesuchte Wissenschaften, ob Mathematik oder Physik, ob Biologie oder Chemie, mühen sich seit Jahrzehnten, eine dichte Definition zu geben. Unabhängig von diesen Wissenschaften existieren weitere Definitionen des Begriffs, wie der der Systemkomplexität in der Literatur. Sie werden das Nicht-Triviale erkennen, wenn Sie die Autoren studieren. Klaus Liebscher 1976, Luhmann 1980, Ulrich Probst 2001, Wilke 2006 und Schuh 2017. Die unterschiedlichen Definitionen aus Wissenschaft und Literatur haben jedoch alle eine Gemeinsamkeit. Sie münden in mindestens drei Kategorien, die über die Beherrschbarkeit des Systems Auskunft geben: einfache, komplizierte und komplexe Systeme. In komplexen Systemen, Dave Snowden definiert in diesem Bereich mit seinem Canavan Framework zusätzlich das chaotische System, sind die Kausalitäten nicht offensichtlich. Somit sind Vorhersage, Planbarkeit und Kontrolle ausgeschlossen. Wir halten also fest: Es gibt offensichtlich einen Bereich in unserer Umwelt, in dem Dinge passieren, die wir nicht erklären können. Gründe für Abläufe, die außerhalb unserer Erkenntnis liegen. Trivial, mögen Sie jetzt ausrufen. Was ist also das Problem bei der Verwendung des Begriffs Komplexität? Die kurze Antwort: Wenn in einem Gespräch, aus dem sich Innovationen ergeben sollen, durch die Verwendung des Fachbegriffs eine Situation erzeugt wird, in der der Angesprochene nach dem Prinzip Take Flight or Fight reagiert, wissen wir aus der Psychologie, dass die beiden Reaktionen ungünstig sind. Unter Stress entstehen keine Innovationen, zumindest keine nachhaltigen. Die Methode Hoshin-Kanri zeigt uns, wie wichtig es ist, gerade beim Eintritt in unbekanntes Terrain genau hinzusehen und zu beobachten, ob die neuen Eigenschaften in der Prozesskette das tun, was man von ihnen erwartet hatte. Dazu ist Ruhe, Übersicht, ein klarer Verstand und Konzentration auf die Frühindikatoren notwendig, welche anzeigen, ob der gewünschte Effekt eintritt oder nicht. Resignation und Angriff resultieren aus Stresssituationen. Sie beeinträchtigen den klaren Verstand. Werfen wir also einen differenzierten Blick auf den Gebrauch des Begriffs und versuchen wir zu verstehen, welche Wirkung von ihm ausgehen kann. Die Herausforderungen starten mit der Reflexion des eigenen Unwissens zum Thema. Sie erinnern sich an die aristotelische intellektuelle Redlichkeit, dass man weiß, wovon man redet, wenn man etwas sagt. Ich finde, derjenige, der das Wort Komplexität benutzt, muss sich die Frage gefallen lassen, wovon reden Sie eigentlich? Was meinen Sie denn eigentlich? Benutzen Sie das Wort nicht, wenn Sie kompliziert meinen. Dazu kommt das Empfänger-Sender-Problem. Nicht der Sender bestimmt die Nachricht einer Botschaft, sondern auch der Empfänger. Ich sollte also den Anspruch haben, Bedeutungsdifferenzen zu klären, wenn ich vermute, dass ich nicht verstanden werde. Welche Hilfe zum Gebrauch des Adjektivs kann ich Ihnen geben? Wo macht es Sinn, es zu benutzen? Dazu folgende Überlegungen. Der erste Teil der Lösung besteht aus unserem Verständnis zu Prozessen und deren Leistung. Die Prozessleistung ist durch einen Standard definiert. Wird er eingehalten, dann erreichen wir die definierte Sollleistung. Nun können mehrere Störfälle auftreten. Einmal kann die Prozessleistung abfallen und wir wissen, wie wir sie wiederherstellen können, weil wir die Ursache kennen. Dann beseitigen wir einen Fehler. Wenn die Prozessleistung abgefallen ist und wir nicht wissen, wie wir den bekannten Standard wiederherstellen können, dann stehen wir vor einem Problem. Ein Problem ist ein Hindernis auf dem Weg zum bekannten Standard. Hier erkennen Sie vielleicht schon, welche Verwechslungsgefahr von den beiden Begriffen Fehler und Problem ausgeht. Nicht wenige Standardabweichungen sind aufgrund von Fehlern entstanden. Trotzdem reden dann Menschen zur eigenen Entlastung von Problem. Warum? Besteht ein Problem, so ist die Ursache und somit die Verantwortung für die Wirkung noch unklar. Die Behauptung, es läge ein Problem vor, entlastet von der Verantwortung für den Fehler, gerade stehen zu müssen. Machen Sie den Selbstversuch, indem Sie die beiden Sätze »Ich stehe vor einem Problem« und »Ich habe einen Fehler gemacht« kurz hintereinander sprechen und spüren Sie, was Sie damit bei sich bewirken. Beide Standardabweichungen wirken jedoch aus der Vergangenheit heraus. In beiden Fällen ist es das Ziel, den alten Standard und somit die alte Prozessleistung wiederherzustellen. Soll die Prozessleistung über den aktuellen Zustand hinaus gesteigert werden, so geht dies nur mit einem neuen Standard. Haben Sie kein Wissen darüber, wie dieser in der Zukunft herstellbar ist, liegt also Weg und Ergebnis außerhalb Ihres Erkenntnishorizontes, dann sprechen wir von einer Innovation. Und diese verlangt von uns, dass wir unsere Wissensgrenze vom Bekannten ins Unbekannte verschieben, somit Unbekanntes zu Bekannten werden lassen. Das war besonders zu Beginn des Industriezeitalters und seiner Erfinder oft lebensgefährlich. Viele bezahlten ihren Erkenntnisgewinn mit dem eigenen Leben. Was sollte bis jetzt für Sie deutlich geworden sein? Bitte unterscheiden Sie die drei Methoden zur Wiederherstellung bzw. Erstellung eines Standards. Fehlerbeseitigung, Problemlösung und Innovation sind nicht dasselbe. Bei Fehlern und Problemen wollen Sie einen bekannten Zustand wiederhaben. Nur wenn die Lösung außerhalb Ihres Erkenntnishorizonts liegt, verdient der Zustand die Beschreibung komplex. Sie drücken damit aus, dass Sie persönlich zur Herstellung im Moment kein Wissen haben. Diese Tatsache verbietet jedoch jegliche Schicksalsrhetorik. Komplexität ist kein Schicksal. Nur weil der Weg auf der Suche nach der Wahrheit mit Irrtümern und Enttäuschungen gepflastert ist, sollte man die Suche nicht aufgeben. Dazu sollte eine Ansprache in der ersten Person Plural vermieden werden. Wir sollten, wir müssten. Da frage ich mich dann, wer ist mit wir eigentlich gemeint? Wir Deutsche? Wir Europäer? Die gesamte Welt? Bleiben Sie auf dem Teppich und schätzen Sie Ihre Möglichkeiten redlich ein. Denn es kommt noch schlimmer. Ganz schlecht macht es sich, wenn der Angesprochene den Eindruck hat, gar nicht von Komplexität betroffen zu sein. Richtig. Komplexität ist subjektiv. Die Frage lautet also, mit welchem Recht schließe ich von meiner Unwissenheit auf die des oder der anderen? Das, was für mich komplex ist, kann für andere einfach oder kompliziert sein und umgekehrt. Erst nachdem geklärt wurde, wer sich von welcher Komplexität betroffen fühlt, ist die Frage sinnvoll, wie mit Komplexität umgegangen werden sollte. Die schnellste Art, jemanden in die Flucht zu schlagen oder zum Angriff übergehen zu lassen, ist, ihn in eine Gruppe der Unwissenden zu integrieren, ihm mit einer schlechten Definition zu erklären, was er nicht verstanden hat, und ihn am Ende in der Ausweglosigkeit mit Kontrollverlust allein zu lassen. So rufe ich allen Liebhabern von Komplexität zu: Hören Sie auf damit. Es erzeugt keine Motivation für das Thema. Stattdessen sind Sie als Führungskraft aufgerufen, in ausgesuchten Zeiträumen Experimente zur Wissensgewinnung zuzulassen. Ich habe dazu ausführlich im letzten Podcast gesprochen. Wenn Sie mögen, hören Sie dort auch einmal hinein. Überlegen Sie genau, welche Bewusstseinszustände bei Ihrer Zielgruppe vorliegen, wenn Sie bei dieser mit Ihrem Unwissen Betroffenheit auslösen wollen. Vielleicht sind den meisten Zuhörern die Ursachen zur aktuellen Wirkung bereits lange klar. Sie sehen keine Probleme. Und auch für die Zukunft sind die Lösungen bereits in der Schublade. Dann ist die Frage angemessen, warum alle die Konsensrealität ignorieren, sie also vor einem Umsetzungs- anstatt vor einem Erkenntnisproblem stehen. Der zweite Teil der Lösung liegt in der personalen Kommunikation. Sie stellt Vertrauen her. Warum ist Vertrauen gerade bei komplexen Zuständen so wichtig? Bei der Lösung von komplexen Fragestellungen sind Sie darauf angewiesen, dass Ihre Zuhörer genau dann anfangen, Ihr Unwissen mit positiven Spekulationen zu ergänzen, wenn die von Ihnen angebotenen Informationen nicht mehr tragen. Man muss ihnen glauben können, etwas für wahr halten, was sie in dem Moment nicht sofort beweisen können. Solange die Ergebnisse ihrer Experimente auf dem Weg zur Erkenntnis zum dichten Wissen über einen zukünftigen Zustand noch unsicher sind, bleibt ihnen nur dieser Erfolgsfaktor. Deshalb ist die Bewältigung von Komplexität am Ende eine Frage des Vertrauens und nicht nur eine Frage der Information. Nun, meine sehr geehrten Zuhörer, bin ich wieder am Ende meiner Überlegungen angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein Aha-Erlebnis ermöglicht habe und Sie meine Ausführungen weiterdenken. Ich sage auf Wiederhören und freue mich auf Sie, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es um die Frage geht: Was bedeutet der Begriff Resilienz im Zusammenhang mit zukünftigen Lieferketten? Ihnen weiterhin eine gute Zeit.